Die Welt ist heute grau und schlecht. In Call of Duty Folterspecht.
Ich bin nur ein kleiner Knilch. Ich hab mein Schwert und trinke Milch.
Kova ist ganz schön schlimm. Markus ist ein fiesam Ratten.
Mörder.
Und damit hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge In die Fresse. Wir zeichnen diese Folge auf an einem Novembertag, an einem 6. Novembertag. Und da...
genau. Also man muss der Fairness halber sagen, ja. Zum Zeitpunkt der Aufnahme fehlen dem blonden Clown noch 4 Stimmen zum Wahlsieg. Mhm.
Deswegen sind wir heute... extrem gut drauf. Nein, wir sind, es ist
defätistisch das Wort?
Ja. Ja, aber ich habe so ein bisschen so Galgenhumor heute. Okay. Ja, es ist so, LOL, LMAO even. Haha, what the fuck.
Ich habe gerade geguckt. 279 von 270 notwendigen. Ei. Das ist der Moment, wo die Laune wirklich in den Keller geht. Mhm. Scheiße.
Du, ich... Bei mir ist es noch nicht so angekommen, deswegen ich guck mal, wie sich das im Laufe der Folge entwickelt. Mhm. Wir sind ein Podcast, wir sind alle 2 Wochen für euch da und reden kluge Gedankenfragezeichen über schöne Spiele, Ausrufezeichen. Mein Name ist Dennis Kogel, du bist Markus Richter.
Das stimmt.
Und wir haben heute ein paar interessante Sachen vor.
Ich möchte mich entschuldigen, ganz zum Anfang.
Oh.
Ich habe gestern gestreamt,
ja.
Weil ich habe gerade Projekt 8 auf Twitch. Mhm. Ich möchte 8 Stunden in einem Monat erreichen, an 7 unterschiedlichen Tagen, weil das bei Twitch irgendwas freischaltet. Mhm. Habe deswegen Dragon Age gestreamt, muss das gerade sehr viel spielen, weil es gab eine Planverwurstelung und ich bin dann nicht mit Drova, sondern mit Dragon Age. Und habe gestern im Stream laut vollmundig versprochen, und dann könnt ihr auch gleich noch die Folge In die Fresse zu Dragon Age haben. Nein, das stimmt nicht. Das passiert erst nächste Folge.
Ja, ich weiß nicht, vielleicht sprechen wir auch spontan ein bisschen über Dragon Age, aber es ist...
Wieso? Ich fürchte, das würde eskalieren.
Ja, wahrscheinlich würde es eskalieren. Okay.
Also, das würde eskalieren!
Oh nein, die Krähen von Antifa. Warum habt ihr uns verraten? Okay, was haben wir heute vor? Wir sprechen heute über Drova, ein Spiel, das wir auch im Stream gespielt haben. Ein Spiel, über das wir total viele Kommentare bekommen haben, total viel Interesse. Ich hatte zuerst drüber im Newsletter geschrieben, es ist ein Rollenspiel, und da sprechen wir auch nochmal heute drüber, nachdem du dich von mir durch einen Stream hast peitschen lassen.
Stimmt.
Außerdem gucken wir uns heute an ein ganz besonderes Indie-Spiel.
Ja, da freue ich mich schon sehr drauf. Das ist auch, das ist eine etablierte Reihe. Mhm. Ich habe die in den letzten Jahren ein bisschen aus den Augen verloren, gerade weil die auch sehr belächelt wird. Es wird auch gefragt, braucht es das überhaupt noch? Es gibt auch Vorwürfe an die MacherInnen, dass sie also mit Menschen zusammenarbeiten oder zusammengearbeitet haben, das weiß man nicht so genau, die nichts Gutes im Sinn haben. Mhm. Und ja, ich bin aber deswegen trotzdem gespannt, du hast es gespielt, was das mit dir macht.
Ja, Call of Duty Black Ops 6.
Ich kann es immer noch nicht fassen.
Genau, und dann ansonsten reden wir noch ein kleines bisschen über unser Steady-Projekt, weil große Freude.
Ja.
Wir haben das Ziel erreicht, das wir uns gesetzt haben, dank euch.
Ihr habt die Schallmauer eingerissen.
Die Schallmauer eingerissen, den Befriedigungsbalken in ungeahnte Höhe schnellen lassen.
Ich habe nur schlimme Bilder im Kopf, wenn du das sagst.
Und deswegen kommen wir vielleicht am Ende der Folge nochmal zu, aber deswegen, es wird mehr Podcasts von uns geben.
Das mehr in die Fresse!
Freut mich extremst hart. Und damit... Ich weiß überhaupt nicht, was du hast, Markus. My dirty mind.
Die Anderswelt Drova, ein Ort des Friedens, wo niemand hungert, wo alle in der Stadt Nemeton im Einklang mit den Göttlichen leben. Das Leben ist hart.
Ja, heute ist der 6. November 2024. Das Leben ist hart. Der glaub, Clown hat gewonnen.
Ich glaube, das Leben ist hart müssen wir uns auch nochmal als Soundboard
geben. Ja,
okay, Drova. Lass uns über Drova sprechen. Drova, ein total spannendes, kleines, großes Rollenspiel aus Magdeburg.
Ja.
Beschreib mal, was ist Drova?
Drova ist, es gibt eben die kurze und die lange Version. Die kurze Version, Drova ist ein 2D-Pixel-Art-Gothic.
Ja.
Die lange Version ist, Drova ist ein Rollenspiel und zwar eins von diesen harten Rollenspielen, das sagt, wir nehmen dich nicht an die Hand, du musst selber die Welt erkunden und dann kriegst du möglicherweise auf die Fresse. Und es ist 2D-Pixel-Art, also man sieht die Welt so von oben in diesem, ist das wie Monkey Island? Nee, was ist denn ein Spiel, was man am ehesten damit vergleichen
kann? Death Trash.
Death Trash.
Ein anderer obskurer Vergleich.
Ein anderer obskurer Vergleich von einem Spiel, das noch gar nicht erschienen ist.
Ja.
Gibt's noch im Early Access. Genau, und es ist halt so eine harte Welt.
Ja.
Man geht da rein und es gibt schon, also es ist aber irgendwie, habe ich das Gefühl, es ist eine Open World. Also der Vergleich mit Elden Ring liegt mir näher, weil ich Gothic nie gespielt habe.
Mhm.
Also es ist eine harte Welt, die dich umbringt, aber du kannst sie frei erkunden. Und dann habe ich aber, ich habe jetzt nur mit dir zusammen diese anderthalb Stunden gespielt, hatte ich das Gefühl, die Welt wirkt frei, aber du hast schon relativ klare Vorgaben, wo du hin musst. Und für mich ein kennzeichnendes Merkmal, es fehlt die Minimap.
Genau, es fehlt die Minimap. Du findest, also du landest am Anfang in Drova, dieser magischen Welt. Du kommst da durch ein Portal rein. Du bist so eine Art, ich habe das Gefühl, es ist so eine, ja, so eine nordisch inspirierte, so Skandinavier-Wikinger-Gesellschaft.
Vielleicht doch einfach Teutoburger Wald?
Vielleicht auch Teutoburger Wald, und alle sind so Ruhrpott gemein. Nein, also Ruhrpott herzlich. Die sind so, hör mal, ich poliere dir die Fresse, und dann klopfen sie dir auf die Schulter und geben dir ein Bier aus.
Genau, ich bin mir übrigens nicht ganz sicher, ob ich diesen Einstieg irgendwie clever oder total abgelutscht finde, weil man geht durch dieses Portal, weil man glaubt, dass man in ein gelobtes Land kommt.
Mhm.
Und dann ist das halt aber so eine dreckige, hier geht's allen scheiße Welt.
Ja, das ist wie, als ich in Siegerland zum Studium gezogen bin. Ja, gelobtes Land, Uni, und dann stellt sich raus, schwierig. wie beschreibt man das? Also genau, die Open World. Also es ist eine Welt, in der du landest, in der du, ich habe es jetzt irgendwie 10 Stunden gespielt oder so, in der du von Anfang an theoretisch überall hin latschen kannst.
Aber praktisch ist es halt schon so, dass die großen Bisamratten am Anfang einfach zu viel sind.
Ja, genau. Das Spiel setzt dich in diese Welt als komplette Lusche. Du kannst nichts. Du hast einen Stock, du hast irgendwie ein Hemdchen und die Bisamratte beißt dich tot.
Ja.
Und langsam, über stundenlanges Spielen, erarbeitest du dir bessere Ausrüstung und bessere Skills. Und das hat... Das hat zur Folge, dass man ein wirklich krasses Gefühl von Machtanstieg hat irgendwann. Weil ich habe angefangen und das ist ja wirklich, also man stolpert wirklich von einer Katastrophe in die nächste. Also es gibt dann zum Beispiel so eine Stelle, da trifft man so Vogelmonster. Die sind also wirklich so straight out of Gothic. Also in Gothic war so der erste stärkere Gegner waren die Scavenger. Das sind so Laufvögel.
Mhm.
So komische Laufvögel, die dich totpicken. Und hier gibt's die auch. Und am Anfang waren die einfach schrecklich. Also ich habe irgendwie gegen ein oder zwei davon gekämpft mit Unterstützung von einem anderen NPC, der da auch unterwegs war und so, und war richtig schwer. Und dann später, 8 Stunden später, hatte ich bessere Ausrüstung, ein Schwert, ein Schild, und war so, ich habe gleichzeitig 5 oder 6 von denen erschlagen. Und ich war so, wow,
oh mein Gott. Und das ist aber auch was, es geht schon ums Erschlagen. Also die ein wiederkehrendes Thema der letzten Folgen. Was mich ein bisschen enttäuscht hat, ist, es gibt zum Beispiel keine Schleichenmechanik. Ich habe ja, wie immer, habe ich mir einen Schurken gemacht am Anfang, und das bedeutet, dass man nicht den Ring der Stärke kriegt, der unendlich lange +1 Stärke gibt, sondern man kriegt 3 Dietriche, die sich verbrauchen. Das war ein Fehler. Und dann heißt aber Schurke anscheinend sowas wie, man macht eher kritischen Schaden als stumpfen Schaden.
Ja.
Und das fand ich ein bisschen schade. Also es ist immer so ein bisschen gemein, über so große Projekte zu sagen, es fehlt mir aber nur das. Aber ich, also meine Beziehung ist ja auch Skyrim zu so Open-World-Rollenspielen. Das ist ja für mich tatsächlich eines der schönsten gewesen, die ich jemals gespielt habe. Und da fand ich das Schleichen und Backstabben einen fröhlichen Part des Spiels.
Ja, genau. Hat mir
ein bisschen gefehlt.
Stimmt, die Attribute oder so das Rollenspiel, was man da hat, ist, du hast am Anfang eigentlich nur zwei Attribute, die du steigern kannst. Es gibt Stärke und Geschicklichkeit. Mhm. Später kommt noch der Geist hinzu. Mhm. Da kann man halt zaubern mit. Und genau, Stärke regelt, du machst mehr Schaden, und Geschicklichkeit regelt, du verursachst stärkere kritische Treffer. Ich bin mir nicht sicher, wie genau man kritische Treffer verursacht, außer sie passieren halt gelegentlich. Und man muss aber ja eins von beidem oder beides steigern, um dann alle Ausrüstung zu benutzen. Also es ist zum Beispiel nicht so, dass ich zum Beispiel eine Rüstung gefunden habe, wo es heißt, du brauchst aber da mindestens 20 Stärke, sondern die ist dann so, du brauchst mindestens 20 von allen Eigenschaften zusammengerechnet, quasi so ein Level.
Das ist ja lustig, also das ist ja im Grunde genommen ein Actionspiel, also man hat kein rundenbasiertes Rollenspiel, sondern wirklich, du musst halt ausweichen so ein bisschen und halt vor allen Dingen blocken und schlagen und hast auch einen Ausdauerbalken, der, wenn du viel blockst, dann irgendwie zu Ende geht und so weiter und so fort. Und trotzdem diese Einfachheit, mit der das System dann operiert, und es gibt kein Skilltree, es gibt ein Skilltree. Aber der ist nicht so richtig groß. Und es geht letztlich um verschiedene Formen von Dinge totschlagen, was eigentlich immer für Rollenspiele gilt, aber hier schon ein bisschen extremer auffällt. Aber es gibt halt diese ganzen Charaktere, mit denen man auch reden kann. Deswegen habe ich mich gefragt, ist das eigentlich gar kein Rollenspiel, sondern eigentlich so eine Art elaboriertes Point-and-Click-Adventure mit einer Action-Komponente?
Ja, also ich glaube, das Rollenspiel daran kommt. Und da, glaube ich, müssen wir so die Gothicness davon ein bisschen erforschen, kommt aus der Idee, dass es eine Welt ist, die aufgeteilt ist in Fraktionen. Mhm. Und in Drova gibt es zwei Fraktionen, denen man sich halt anschließen kann. Das eine sind das abtrünnige Ruinenlager, und dann gibt es die Druiden von Nemeton. Das sind so die beiden Fraktionen, die sich auch Feind sind in dieser Welt. Die einen sind so Söldner, Kriegermenschen, die sich abgespalten haben von den eher magischen, religiösen Druiden. Und am Anfang des Spiels ist es so von wegen, du möchtest eigentlich zu den Druiden kommen, um ihnen so ein Artefakt abzugeben. Aber die Brücke ist kaputt zu den Druiden, also musst du dir einen längeren Weg dahin baden und triffst dann auf der Reise dahin auf das Ruinenlager. Das ist so ein bisschen, glaube ich, das, wo auch so ein bisschen so die Linearität im Spiel reinkommt, weil es ist nicht so, du bist quasi in einem offenen Feld und kannst nach links, rechts, oben, unten überall hingehen und findest da unterschiedliche Fraktionen, sondern es gibt halt diese zwei Fraktionen. Es ist reduziert. Aber letztendlich geht es darum, wem du dich davon anschließen möchtest. Mhm. Und das ist so das Rollenspiel. In Gothic, 1 und 2, das sind die beiden Gothics, die ich gespielt habe. Das ist also vielleicht, um das nochmal zu erklären, Gothic, deutsche Rollenspiele aus den frühen 2000er Jahren, 3D-Rollenspiele von Piranha Bytes aus dem Ruhrpott, auch mit diesem Ruhrpott-Charme. Und da war es halt immer so, es ist eine Welt, in der es mehrere Fraktionen gibt, und du darfst dich denen anschließen und musst halt für die arbeiten, um dann weiterzukommen. Und das war irgendwie so ein ganz großer Teil. Also später wird das Spiel dann linearer, aber am Anfang des Spiels musst du immer dafür arbeiten, dich einer mächtigen Fraktion anzuschließen. Und das ist auch hier so. Und das ist irgendwie auch das, was finde ich sehr spannend daran ist.
Also es ist halt kein D-Make, aber es ist halt eine kleinere Version davon. Ne? Also es ist halt 2D, es gibt halt nur zwei, die Zahl 2 spielt eine wichtige Rolle, es gibt nur zwei Fraktionen. Ja. Oder also vielleicht, oder weißt du es sicher?
Ja, nee, es gibt zwei Fraktionen.
Okay, es gibt nur diese zwei. Genau, und die... Und diese, was du so Robot-Mäßigkeit, und du feierst das ja so ein bisschen. Ich fand das so ein bisschen anstrengend, weil man kommt halt in diese Welt und einfach jeder Charakter, ausnahmslos jeder bis auf einer, ist halt kacke zu dir, aber so völlig uncalled for. Und es ist so, also ich werfe damit manchmal schnell rum, aber so dieses lazy writing kam mir so ein bisschen in den Sinn. So. Also ich hatte später Spaß damit, weil ich dann beschlossen habe für mich, nee, ich bin trotzdem immer nett. Mhm. Ist mir egal, wie arschig ihr seid. Ich bin einfach euer Hippie-Sonnenschein, solange bis euch die Sonne aus dem Arsch scheint. aber ich fand es so ein bisschen komisch, weil es so unauthentisch auf mich wirkte. Mhm. Und dann dachte ich aber so, na gut, ich habe ja nur den Anfang gespielt, das ist halt dieses eine Lager, die haben auch sehr viele Probleme und sind auch alle so ein bisschen geschunden. Vielleicht deshalb, aber ist der Rest des Spiels auch, also bleibt das so, dass im Prinzip das alles so rotzig, krumpfig ist?
Nee, ich finde, das wird dann noch ein bisschen differenzierter. Man trifft da schon nochmal unterschiedliche Charaktere, die rotziger oder liebenswerter sind. Also das Coole ist wirklich, dass es, also der erste Weg, den man halt durchs Spiel wählt, ist recht linear, aber dann hat man dann doch viele Abzweigungen, die man dann irgendwann nimmt und da unterschiedliche Charaktere trifft. Also was mir so passiert ist, ich bin recht früh, also ich bin dann zu diesem Ruinenlager gegangen und bin dann zu so einer Taverne gezogen im Wald. Und in der Taverne habe ich mir schöne Augen machen lassen von irgendeiner Tavernenfrau, die mich dann entführt hat. Das hat sich nämlich rausgestellt, natürlich ist niemand einfach so nett. Ja, okay, also da ist wieder so das, was du so. Niemand ist einfach so nett und möchte mit dir flirten. Nein, natürlich möchten sie dich kidnappen, verschleppen und in den Sumpf schleifen und dann in eine Höhle werfen mit anderen Leuten, die sie als Zwangsarbeiter gekidnappt haben. Also da eine Warnung, aber auch eine Empfehlung, weil das dann zu einer total interessanten Questreihe führt, wo man als Gefangener ist, plötzlich in so einer Höhle und da ganz, ganz viele Leute trifft, die auch gefangen sind, mit denen interagiert und die sind halt eben auch nicht alle so einfach nur gemein zu dir, sondern da ist es so, da gibt es so eine Solidarität zwischen denen und da kann man halt, netter sein oder halt auch zynischer und so weiter und so fort, um dann dafür zu kämpfen, da irgendwie wieder auszubrechen. So eine super, super coole Questreihe. Ich habe einen im Ruinenlager so einen Typen kennengelernt, mit dem ich auf so einer bizarren Sauftour war, wo man seine Kleidung verliert und so. Also man trifft da schon so echt unterschiedliche Figuren, die ganz lustig sind auch einfach.
Jetzt, also wir müssen aufpassen, wir nicht so viel darüber reden, glaube ich, aber ne, jetzt spielen wir ja beide parallel Dragon Age. Und über die Qualität, wie das da umgesetzt, reden wir bestimmt, wenn wir dann über Dragon Age reden. Aber das ist ja ein Spiel, was auch die Beziehungen zwischen Menschen thematisiert, Geschlechteridentitäten, die Frage, wie man sich annähert, auch so ein bisschen dramatisch sind. Also hat so ein versucht, so eine reichhaltige emotionale Klaviatur zu bespielen. Und das kurze Stück, das ich von Drova gesehen habe, und dann wieder Frage an dich sozusagen, wie ist das jetzt? Das wirkt auf mich sozusagen, als wäre das auch von der Ansprechhaltung aus der Zeit von Gothic 1 und 2 jetzt gar nicht im Sinne, dass da schlimme Klischees reproduziert werden, das habe ich nicht erlebt, aber im Sinne von so Gedanken über Diversität oder Zugänglichkeit oder zwischenmenschlichen Beziehungen, die man in einem Rollenspiel erzählen könnte, oder Subtilitäten oder spielen hier eher nicht so eine Rolle, sondern es ist schon alles relativ klassisch.
Ja, also ich weiß nicht, ob ich das so formulieren.
Das ist auch eine Frage, dass wir sagen, das Problem, was auch bei Dragon Age existiert, ist sozusagen der Anfang einer sehr großen, sehr offenen Welt muss erstmal eingeschränkt sein. Ja. Und dann erschließt sich das vielleicht erst nach.
Ja, nö, ich war eigentlich sehr überrascht, dass, also zum Beispiel Gothic 1 und 2 waren so was Diversität und irgendwie so Frauenrollen angeht, jetzt irgendwie keine besonders tollen Beispiele. Also in Gothic 1, glaube ich, ich bin mir nicht mal sicher, ob es da viele Frauen gab. Es gab irgendwie, also das ist halt ein Gefängnis in dem Gothic-Spiel, so ein Zaubergefängnis, und da sind eigentlich nur Männer.
Ja.
So. Und dann gibt es dort Frauen gelegentlich, aber die sind halt nur so die Kurtisanen, die dann irgendwie da rein, die dann dem Lageroberhaupt irgendwie reingeschifft werden und so. Ein bisschen eklig, so. Ja. Kann man machen, aber also schön ist es nicht.
Ja.
Und ja. Und in Drova ist es schon so, es gibt irgendwie Kriegerinnen und unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen Rollen. Es ist jetzt nicht so wie in Dragon Age, dass da irgendwie über Geschlechtsidentitäten irgendwas verhandelt wird oder sowas. Also ist mir jedenfalls nicht begegnet. Aber ich fand es doch dann überraschend divers und irgendwie überraschend bunt, so was das macht. Also es hat auch irgendwie für mich nicht so dieses komische Wikinger und es ist dabei alles weiß und blond und irgendwie so diese Fantasie. Also das bedient es nicht, finde ich.
Also sagen, es ist da, aber es wird nicht thematisiert. Also das Spiel ist divers, aber das wird nicht thematisiert, sondern die Kriegerin ist einfach eine Kriegerin, ohne darüber zu sprechen, wie es ist, eine Kriegerin zu sein. Ja. Genau, und das andere sozusagen, aber hat es auch so emotionale, dramatische Momente oder bleibt bleibt es halt in seiner Robotrotzigkeit, auch wenn die manchmal freundlich ausfällt, sozusagen schon eher so ein Haut-drauf-Ding. Was nicht schlecht sein muss, ich frage das wirklich nur ab.
Ja, ich hatte, also jetzt so in den 10 Stunden, die ich es gespielt habe, war es eher das Haut-drauf-Ding. Man begegnet manchmal Figuren, mit denen man dann irgendwie länger redet und irgendwie mehr über sie kennenlernt, aber die sind eher so im Rahmen einer Quest. Genau. Ich weiß nicht, ob das dann im Laufe des Spiels nochmal größer wird.
Aber du hattest sozusagen keinen Moment, wo du berührt warst.
Mm. Nee, es gab nichts, wo ich dachte so, oh Mann, das ist aber ein süßer Charakter, mit dem ich irgendwie gerne ganz viel Zeit verbringen möchte. Das okay. nicht. Ja, ja, es ist schon eher so die. Ich glaube, es geht da wirklich um was anderes. Es geht da wirklich um dieses Gefühl, du meisterst diese schreckliche, brutale Welt, die dir an den Kragen möchte und erforscht die und wirst stärker und kannst dich da dem anschließen. So, ich glaube, das ist so die Fantasie, die das bedient. Ich habe eine Frage an dich, und zwar würdest du das weiterspielen wollen? Also du hast ja im Stream gespielt, wurdest von Bisamratten gejagt, von Wölfen.
Also das Interessante ist ja, aber das Interessante ist, ich hatte direkt danach Lust weiterzuspielen und hatte das auch beim Deutschlandfunk Kultur angemeldet für die Rezension. Nicht nur, weil ich das weiterspielen wollte, sondern auch, weil ich finde, ein Spiel dieses Ausmaßes, das sich an großen Vorbildern orientiert, in unserer Bubble sehr gut gelitten oder zumindest sehr gut besprochen wird und aus Magdeburg kommt, was ich sozusagen eine sehr untypische Stadt findet, weil ich wette, die meisten von euch, liebe HörerInnen, hätten auch bei Spielentwicklung aus Deutschland jetzt Magdeburg nicht ganz oben auf der Karte gehabt. Und dann war es aber so, Deutschlandfunk Kultur macht immer 14 Tage später, also macht alle 14 Tage nur. Deswegen, wenn viele Spiele rauskommen, hängt man so ein bisschen hinterher. Dann meinte sie, nee, lass uns doch das auslassen oder wann anders machen, aber jetzt Dragon Age gleich machen, weil das ist ja jetzt sozusagen
so ein Diskursspiel.
So, genau. Und ich so, okay. So, dann habe ich also angefangen, sehr viel Dragon Age zu spielen.
Ja.
Und ich wollte Drova weiterspielen. Und dann hatte ich aber gestern so einen Moment, ich sagte so, hey, wir wollen ja morgen über Drova sprechen, vielleicht guckst du noch mal kurz rein. Und da habe ich mich ein bisschen vorgefürchtet, da wieder reinzukommen.
Ja.
Ne, also im Sinne von, weil ich hatte jetzt irgendwie noch, weiß ich nicht, eine Stunde oder anderthalb Stunden Energie hätte ich noch gehabt gestern Abend. Und dann war ich so, boah, jetzt muss ich mich wieder reinfinden und bin jetzt auch irgendwie gerade sehr in einer anderen Welt. Und deswegen will ich das gerne nochmal spielen. Ich muss aber abwarten, bis ich wieder wirklich Zeit dafür habe.
Ja.
Weil das ist halt nicht so ein, glaube ich, mache ich mal an, Spiel und spiel's mal eine Stunde. Und da habe ich Bock drauf. Mhm. Ich bin für diese Power Experience bin ich total zu haben.
Mhm.
Einmal so sich so anfühlen, als hätte man die Welt unter Kontrolle, sehr gerne. Und ich mochte das schon auch, was ich gesehen habe. Ne? Also ich habe natürlich so ein bisschen solche Momente gehabt, als wir gestreamt haben.
Oh, bitte! Ernsthaft?
Aber
es war so gut. Es gab diesen einen Moment, du bist irgendwie losgezogen und wolltest irgendwie so einen Owei, so einen komischen Hobo-Mann aus der treffen, der sich dem Holzfällerlager anschließen wollte. Dann gab es da diesen Wolf, der dich gejagt hat und du dachtest, du könntest dich mal prügeln und der Wolf hat dich in eine Höhle reingejagt.
Ja.
Und du bist immer so rausgegangen aus der Höhle. Ja. Ah, da ist der Wolf schon wieder zurück in die Höhle.
Das war so gut. Das war, ja, genau. Es gab solche Momente, aber es fühlte sich schon auch so an, als könnte man das sozusagen
überwinden. Ich hatte, witzigerweise, ich hab's ja vor allem zuerst gespielt für den Newsletter, weil ich da einfach so reinschauen wollte. Und dann wolltest du da unbedingt reinschauen, wolltest streamen, dann habe ich nochmal weitergespielt und jedes Mal, wenn ich das angemacht hatte, habe ich eine richtig gute Zeit gehabt, weil das war dann so, wow, das ist echt cool, dann erforscht man ein bisschen weiter die Welt und trifft irgendwas Neues, Interessantes, passiert irgendwas Cooles und man findet eine neue, interessante Region, eine neue, interessante Questreihe. Und was für mich irgendwie so wirklich das Besondere an diesem Spiel ausmacht, ist halt wirklich dieses, dass man nicht an der Hand gehalten wird. Also ich weiß, das findest du schwierig, aber
oh bitte! Ernsthaft?
Aber ich finde das so, mich motiviert das total, weil mir das so ein bisschen dieses Gefühl gibt, so ich darf selber spielen. So, ne? Ich werde halt auf diesen Spielplatz entlassen und ja, ne, da sind überall Scherben, rostige Nägel, eine Heroinspritze irgendwo auch und in der Höhle sitzt ein gruseliger Mann mit einem Knüppel. Aber ich darf selber entscheiden, ob ich auf die Rutsche gehe oder in die Höhle rein.
Nee, aber du könntest das genauso gut selber entscheiden, wenn du eine Karte hättest, die übersichtlich ist, auf der du einen Pin setzen könntest. Also weil ich finde das irgendwie so einen total seltsamen elitären Duktus zu sagen, das ist ein besseres Spielerlebnis, weil das ist Quatsch. Weißt du, lass das die SpielerInnen entscheiden. Und insbesondere, was Orientierung angeht, das ist halt wie Schwierigkeitsgrade. Mhm. Wenn du das sagst, dann gehst du von deiner Definition aus, wie gut sich Leute orientieren können.
Ja. Ne?
Du gehst also davon aus, dass alle SpielerInnen genauso gut wie du sind. Das heißt, der Trade-off des Komforts, ich habe irgendwie Questmarker und eine Minimap, den Spielspaß der Entdeckung irgendwie sozusagen aufwiegt. Was du dann total außer Acht lässt, wenn du, weißt du, du kannst für dein Spiel entscheiden, was du willst, aber wenn du dich dann noch so hinstellst, was du damit auch sagst, ist sozusagen, ihr seid nicht, wenn ihr daran keinen Spaß gehabt habt, dann seid ihr nicht gut genug. Mhm. Und es gibt einfach sozusagen verschiedene Grade von Orientierungsfähigkeiten in 2D-Pixelwelten. Und es gilt hier, wie immer, wenn wir diese Diskussion führen, wenn du glaubst, dass es ein gutes Spielerlebnis ist, dann mach doch bitte, wir haben uns das so und so gedacht. Falls du das anders siehst, da ist der Schalter, um die Minimap anzuhalten. Mhm. Und gerade eine Minimap finde ich sozusagen komisch, die nicht zu haben, weil das gehört für mich sozusagen fast schon ein bisschen zu einem Spiel dazu.
Mhm.
Im Sinne von, wir lernen uns ja an der Welt zu orientieren. Und wir lernen auch Spiele zu lesen. Und so wie man einen Controller sozusagen bedient und dann irgendwann Controller literate ist, also du musst nicht mehr Leuten erklären, was die Schulterbuttons sind und wie man die bedient. Du sagst nur, drücke diesen Button.
Mhm.
Ist halt das mit der Minimap einfach auch gelernt, sozusagen, wenn du mit Computerspielen ausgewachsen bist. Und das dann wegzunehmen, ist halt so ein bisschen haha. Und ich find's, also wie gesagt, ich kann nachvollziehen, dass es Menschen gibt, für die das in dieser Art und Weise mehr Spaß macht. Ich kann nicht nachvollziehen, warum man das den anderen dann wegnimmt, denen das dann nicht mehr Spaß macht.
Ja, also zum Minimap kann ich zumindest sagen, es gibt dann, man findet relativ schnell im Spiel, findet man eine detaillierte Karte, die dann quasi eine Minimap oder die einfach eine Map ist. So, du drückst dann auf den M-Knopf auf der Tastatur oder navigierst mit dem Controller ins Inventar und gehst auf die Karte, was ein bisschen umständlich ist, aber egal. Ich glaube, es gibt auch einen Button, um die Karte aufzurufen. Egal, auf jeden Fall hast du dann relativ schnell eine sehr detaillierte Karte der Welt, die dir einfach zeigt, was da, also wo die Pfade sind.
Mhm.
Was du nicht hast, also glaube ich, was du dann nicht haben wirst, ist so eine detaillierte, quasi mitlaufende Minimap, die dir halt die das gesamte Terrain zeigt und jeden Pfad und so weiter und so fort, sondern es gibt halt eine recht detaillierte Karte, die du aufrufen kannst. Was nicht da ist, sind tatsächlich, hast recht, Questmarker, Anzeigen von wegen, wohin du gehen solltest, was du machen solltest, da ist das wirklich so.
Da muss ich sagen, da bin ich schon wieder so, das finde ich nicht so schlimm.
Ah ja, okay.
Weißt du, das finde ich gar nicht so schlimm.
Mhm.
Was ich aber als Mindestmaß erwarte, ist, ich kann mir selber Markierungen auf die Karte malen.
Das kannst du, wenn du eine Tinte kaufst.
Okay. Und es gibt einen Anzeiger, der mir auch in der echten Welt Orientierung bietet. Und da finde ich immer das Argument, dass du bist, ja, in der echten Welt hast du auch keine Minimap. Das stimmt, aber in der echten Welt kann ich gleichzeitig wo langlaufen und auf die Karte gucken und muss nicht eine Taste drücken.
Ja, das stimmt. Ja. Ja, es ist halt, ne, es ist wirklich, ne, diese Rückbesinnung auf irgendwie auf so alte Sachen und ich
Verklärung. Einfach Verklärung.
Ja, sicher. Ja, sicher. Aber,
also es ist ein Pet-Peeve, aber es ist trotzdem eins, was ich gerne halte.
Ich bin gespannt, ob du es nochmal weiterspielst, weil ich bin auch, also ich habe mich auch immer noch keinem Lager angeschlossen. Ich arbeite da immer noch dran, aber ich bin dann auch so sidetracked worden von Dragon Age und ein paar anderen Sachen.
Ja.
Und, aber ich weiß nicht, ich glaube, es ist ein Spiel, das ein richtiger Kult-Hit werden kann.
Ich habe den Verdacht, ich werde das nächstes Jahr in den Winterurlaub mitnehmen.
Oh,
so eine, wo man so eine Woche nichts anderes zu tun hat.
Quasi. Sich einkuschelt und von Bisamratten beißen lässt.
Ja.
Super.
As you do.
Dann kommen wir zu einem anderen, ganz kleinen Indie-Spiel, Call of Duty Black Ops 6.
Du kannst niemandem trauen.
Call of Duty? Ja. Eine Computerspielerei, wo ich vergesse aber jetzt nachzuschlagen, von wann die ist.
Also von immer. Die gab es immer. Die gab es immer seit den 1930ern.
Bist du wahnsinnig?
Das ist kompliziert.
Oh, wow.
May God continue to bless the United States of America.
Topical. Das war übrigens der Bush Senior aus dem Trailer von Call of Duty Black Ops. 6.
So ein bisschen Prodigy, Firestarter und so.
Ja,
ich habe eine lustige Bewegung wahrgenommen.
Aha.
Und zwar, also man muss jetzt sagen, also Call of Duty ist diese Shooter-Reihe, die es halt immer gibt, seit den 30er Jahren. und Black Ops 6, also Black Ops ist ja eine Subreihe.
Ja.
Die jetzt der 6. Teil rauskommt.
Ja, wobei ich auch gerade total verwirrt bin darüber, wie das der 6. Teil ist, weil es gibt eigentlich gibt es nur 3 richtige Black Opse. Es gibt Black Ops 1, Black Ops Cold War und dieses Black Ops, aber dann gibt es noch andere Dinge, die, glaube ich, in der Black Ops Welt spielen. Okay. Ich glaube, darum ist es Black Ops 6. Vielleicht auch, weil 6 mehr ist als 3.
Man weiß es nicht so genau.
Ja.
Und es gibt über so Military Shooter auch so Feuilleton-Diskussionen. Mhm. Es gab vor ein paar Jahren mal eine sehr große Diskussion, nicht nur im Feuilleton, sondern auch in der Gaming-Branche, tatsächlich sagen, diese Zusammenarbeit mit dem militärindustriellen Komplex, also im Sinne von, ist es notwendig, dass die ganzen Waffen lizenziert sind und Waffenhersteller Geld damit verdienen, wenn wir Computerspiele spielen? Generell ist die Killerspieldebatte ja schon seit langem zu Ende. Man kann aber auch immer mal wieder fragen, wie gut ist eine Welt, also wie machen diese Spiele eine Welt besser? Und weil man das aber nicht bei jedem Teil diskutieren kann, habe ich Gefühl, dass sozusagen im General Interest und im Feuilleton Call of Duty keine Rolle gespielt hat. So, ne? Also generell die ganzen Shooter. Also kommen Battlefields und sowas, kommen nicht so vor. Weil was will man drüber sagen?
Ich finde, man kann sehr, sehr viel über Call of Duty.
Nee, warte. Und bei Call of Duty Black Ops 6 habe ich das Gefühl, dass das Feuilleton sozusagen aufgewacht ist. Und sich gefragt hat, also jetzt müsste man ja eigentlich mal wieder. Und der Grundtenor, den ich wahrnehme, ist, ja, Shooter, kann man viel diskutieren, aber das macht schon ganz schön Spaß. Wie hast du es erlebt? Das
kann man diskutieren, macht aber ganz schön viel Spaß. ich habe die Kampagne gespielt. Call of Duty Black Ops 6 besteht eigentlich aus 3 unterschiedlichen Spielen.
Ja.
Es gibt die Kampagne, ein Single, ein bombastischer Singleplayer-Shooter, den man an einem Wochenende durchspielen kann.
Ja.
Dann gibt es einen kooperativen Zombie-Modus, kooperativer Zombie-Modus ist, wo man Horden von Zombies zusammen mit Freunden erlegen kann. Es gibt auch irgendwie auch eine wilde Science-Fiction-Story dazu. Und dann gibt es den klassischen Call of Duty Multiplayer. Du rennst um und wirst innerhalb von 10 Sekunden abgeschossen von einem Russen mit Aimbot oder so.
Ja.
Nein, es sind keine Russen mit Aimbot, es sind einfach 12-Jährige mit Reflexen von irgendwelchen, von jungen Göttern, die dich mit ihren fantastischen Maus-Skills wegholzen.
Oder Russen mit Aimbot.
Oder Russen mit Aimbot. Naja, und genau, ich habe die Kampagne gespielt, jetzt nicht die anderen Modi. Und vielleicht kann ich so ein bisschen was erzählen, so was passiert da eigentlich?
Ja.
Also Call of Duty Black Ops 6 spielt in der weit entfernten Welt der 1990er Jahre. Es geht um eine Truppe von CIA-Agentinnen und Agenten, die quasi nach dem Ende der Sowjetunion geheime Operationen auf der ganzen Welt durchführen, um dann im Laufe der Geschichte eine schreckliche Verschwörung innerhalb der CIA aufdecken wollen. Weil da gibt es eine bösartige Supersöldner-Truppe, die irgendwelche Dinge auf der ganzen Welt macht und sie wollen rausfinden, was sie machen, was biologische Waffen und Saddam Hussein damit zu tun haben, weil es spielt auch zur Zeit des Irakkriegs, deswegen auch George Bush Senior. Und man ist dann auch zum Teil unterwegs im Irakkrieg und darf einen Palast von Saddam Hussein stürmen.
Wow, ist das ein bisschen Whitewashing US-Politik, die da betrieben wird auch?
Das ist... Ich bin mir da nicht sicher. Also, weil die Sache ist eigentlich, dass die Black Ops-Spiele eigentlich schon eher mit einem gefühlt kritischen Blick auf US-Außenpolitik geschaut haben. Also, es geht quasi eigentlich immer in den Black Ops-Spielen um die schlimmeren Momente von US-Militärgeschichte. Ja, Vietnam, Kalter Krieg. Und jetzt hier Irak und so weiter und so fort. Also eher so unangenehme Momente, wo man sagen kann, war das so?
Die aber trotzdem ja versucht werden aufzuklären mit US-Menschen, die eine Waffe in der Hand haben.
Klar. Und du spielst ja aber eben nicht, eigentlich ja nicht die Militärs in Black Ops, sondern du spielst ja Geheimagentinnen.
Mhm.
So. Und das soll eigentlich so den Blick lenken auf US-Geheimoperationen, ja, auf irgendwelche CIA-installierten Diktatoren und so weiter und so fort. Sowas. Und deswegen, ich war eigentlich ziemlich gespannt auf dieses Spiel aus der Hinsicht. Es gibt diesen krass guten Trailer, den Announcement-Trailer dazu, mit Firestarter von Prodigy als Musik, und da werden so Szenen gezeigt mit Clinton und Bush und so weiter und so fort, die halt irgendwie sagen, hey, es ist eine neue friedliche Ära angebrochen, USA, USA und so, und dann sieht man aber, wow, Irak und brennende Ölfelder und irgendwie Geheimoperationen, Leute werden gefoltert und so, und ich dachte so, wow, okay, da trauen die sich was. Ja. Aber ich muss sagen, das Spiel ist, also gerade was das angeht, für mich eine echte Enttäuschung gewesen.
Oh nein.
Also so Story-mäßig. Ja. Weil es geht letztendlich geht es da um heldenhafte CIA-Agenten, die allen Widrigkeiten zum Trotz gegen eine böse paramilitärische Söldnergruppe kämpfen. Ja, die hat nichts mit nichts zu tun, sozusagen. Das sind böse, fiese Söldner. Ja. Die halt schlimme Dinge machen möchten. Also es ist eine James-Bond-Story letztendlich. Ja, so. Das Einzige, wo ich dann so dachte, so, aha, interessant ist, wir haben das in so einem Ausschnitt gehört, du kannst niemandem vertrauen. Ja? Also was da so als Unterton schwingt, ist der Feind im Inneren. Mhm. Ja, und 6. November, das ist irgendwie auch so eine Linie von Trump. Es gibt quasi der Deep State, ja, der Feind schlummert im Inneren. Da gibt es die bösen Bürokraten im Untergrund, die irgendwie schlimme Dinge wollen. Und das ist so ein bisschen so die Geschichte auch hier. Aber es ist halt, mir fehlt halt.
Warte mal, das, so wie es ja gerade erzählt, klingt es wie, das ist ein Shooter, der Trumpisch ist? Weil er sagt, es gibt einen Deep State?
Ich finde, das wär so die maximal negative Auslegung davon. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob sie das bewusst gemacht haben. Ich glaube, das ist so ein Unterton, ne? Weil man dann so denkt, so, die Feinde, die sind irgendwie im Inneren, so, wir beschäftigen uns mit uns selber. Es ist halt zum Beispiel nicht, der Feind ist nicht wie Saddam Hussein. Es sind nicht irgendwie die bösen Russen oder die bösen, Nordkoreaner, wie in anderen Call of Duty-Spielen, sondern es ist schon quasi, der Feind ist in den USA, es sind andere Agenten und so weiter und so fort. Es ist andere Geheimgesellschaften. Darum geht's. Was mir halt richtig gefehlt hat, war sowas richtig Transgressives, Überraschendes, um das so feuilletonig zu machen. Ja. Ich denke da zum Beispiel super gerne an das erste Modern Warfare zurück. Hast du das gespielt? Das erste?
Bin mir nicht sicher. Ich glaub, vielleicht, aber ist zu lange her.
Okay, also es ist auf jeden Fall, das ist das mit der Mission, wo man sich als Bush verkleidet und dann durch Tschernobyl robbt. Okay, es ist sehr gut. Auf jeden Fall gibt es da eine Mission, wo man ein Drohnenpilot ist. Also man sieht aus der Perspektive von jemandem, der irgendwo in einem bequemen Bürosessel sitzt und eine Drohne operiert, die über einem Kampfgebiet fliegt und Bomben abwirft auf böse Terrormänner, die Helden angreifen. Ja. Und es war so eine krasse Sequenz. Also einfach, wenn man dann plötzlich diesen Perspektivwechsel hat, wo man dann dachte, ach so, so ist Drohnenkrieg. Mm. Das war jetzt nicht irgendwie etwas, was komplett neu war, ne? Also das war jetzt schon so, das haben sie nicht öffentlich gemacht, das war schon vorher bekannt, aber das so darzustellen, so, du bist jetzt der Drohnenoperator, du wirfst die Bombe ab und dann hörst du halt diese spooky Stimmen, die dann sagen so, ja, good kill, clean hit und so weiter und so fort. Ja, da 20 Leute weggeballert, sehr schön, cool. Und jetzt hole ich mir einen Kaffee. Und das ist halt spooky, ne, weil es ist dann so, wow, okay, das ist halt wirklich dieses Töten mit so einem Disconnect, so, du sitzt irgendwo anders, drückst einen Knopf und Menschen sterben. Krass, so. Ja. Und sowas fehlt hier, weil es ist halt letztendlich eine James-Bond-Story.
Aber ist es denn eine schöne Action-Achterbahnfahrt?
Boah, es ist so eine schöne Action-Achterbahnfahrt. Das ist, also ich war auch so ein Mensch, der irgendwie Call of Duty ganz kritisch irgendwie entgegensteht und denkt so, Call of Duty, das ist aber nicht so was Schönes wie Drova. Aber, also ich habe es an einem Wochenende durchgespielt, weiß nicht, es hat irgendwie sechs Stunden gedauert oder sowas. Und es ist so abwechslungsreich. Es ist vor allem, es ist einfach so ein Story-Shooter. Es ist halt so ein Story-Shooter mit kurzen, coolen Missionen. Es gibt auch super viel Abwechslung. Also normalerweise sind die Call of Duty-Spiele irgendwie dafür bekannt, dass es so stumpfes Durchballern durch irgendwie Level. Und hier gibt es echt so, so ein Best-of von allen möglichen Genres. Es gibt Schleichlevel, ja, wo man irgendwie sich durchschleichen kann oder auch durchballern kann. Du hast so die Wahl. Mhm. Es gibt ein Level, es gibt Horror-Levels. Das ist total krass. Es gibt so ein Level, das ist, glaube ich, so das Primus-Vorzeige-Super-Level. Da bist du in so einer Art Drogenrausch, in einer Art Geheimlabor unterwegs. Mhm. Und das ist dann einfach ein Horrorspiel, wo du, also erstens, wo du das Horrorlabor erforschen kannst auf so unterschiedlichen Wegen, und wo du verfolgt wirst von so Mannequins, die so Doctor Who-mäßig sich bewegen, wenn du nicht hinschaust.
Oh, nice.
Super cool, irgendwie ja. Total kreative Ideen. Und ja, also, ja, das ist cool.
Jetzt ist es ja aber so ein 6-Stunden-Shooter. Mhm. Ich vermute mal, das ist so ein richtiges Vollpreisspiel, sowas wie
50 bis 70 Euro. Ich glaube, es ist so 80 auf Steam oder so.
Und jetzt würde ich denken, also das klingt spaßig.
Aha.
Aber ich würde jetzt nicht 80 Euro für 6 Stunden Shooty-Shooty bezahlen.
Auf keinen Fall.
Okay.
Großer Gott, nein, bitte nicht. Aber es ist ein Game Pass-Spiel.
Ah, okay.
Es ist ja, das ist ja auch das erste, das ist ja das was irgendwie, was ich, das, also was ich ganz interessant finde daran, so Big Picture, es ist ja das erste Call of Duty, was rausgekommen ist, das erste neue Call of Duty, was rausgekommen ist, nachdem Microsoft Activision Blizzard gekauft hat. Mhm. Die Leute, die Publisher davon. Und Microsoft setzt da auch gigantische Hoffnungen rein für den Game Pass. Weil das ist halt das Spiel, es ist das Spiel, wo Leute massenhaft subscriben sollen für den Game Pass.
Das wird doch ehrlich gesagt nicht passieren.
Ach, es ist ein tolles Game Pass-Spiel.
Nee, aber wenn die Überlegung ist, die ganzen Call of Duty-Spieler kommen jetzt zum Game Pass.
Es kostet übrigens 80 Euro.
Dann würde
auf Steam kostet es wirklich okay. 80 Euro.
Und dann würde ich ja denken, also selbst wenn es, also das ist dann vielleicht auch Teil der Strategie, ne?
Ja.
Wir machen es
ja.
80 Euro teuer so, aber ich würde trotzdem denken, die meisten Leute werden ja Call of Duty kaufen für diese Multiplayer-Komponenten und werden die dann spielen.
Ja.
Und zwar, es gibt ja, also der größere Teil von ComputerspielerInnen in der Welt ist ja nicht wie wir, sondern hat ein Leben und spielt dann währenddessen irgendwie ein oder zwei Titel.
Ja.
Und also, ich erlebe es gerade in der Familie, jemand irgendwie Beruf, Neueinstieg, sozusagen alles ganz schön viel irgendwie. Der hat halt ein Spiel. Was spielt er zusammen mit seinen Freunden? Call of Duty. So.
Aber dann stelle ich Warzone-Multiplayer.
Genau.
Diesen,
genau. So, und,
ja.
Und deswegen, mein Verdacht wäre sozusagen, dass die, also ähnlich wie bei FIFA, dass Leute dieses Spiel sich holen und das dann halt spielen bis zum nächsten Call of Duty. Oder vielleicht gibt es noch ein oder zwei andere Spiele. Das heißt, meine These wäre eher, das klappt nicht.
Mhm. Ja, ich glaube auch generell, also ich finde den, ich bin immer noch Game Pass Abonnent und ich finde da auch immer wieder irgendwie interessante Spiele da drin, die ich spielen kann. So. Und aber ich gebe dir da recht, ich glaube, das ist nicht interessant für die meisten Leute.
Mhm.
Aber ich glaube.
Also nicht deswegen.
Nicht deswegen, genau. Aber ich glaube, es ist vielleicht, also ich glaube, die ersten Zahlen sind, so viele Leute haben sich den Game Pass geholt, um Call of Duty zu spielen.
Wirklich?
Ja.
Okay.
Ja. Ich habe jetzt irgendwie nicht genaue Zahlen, aber so, das, ich glaube, es sah gut aus erstmal. Und ich glaube,
andererseits stimmt es schon, ne? Also muss man den Ultimate haben oder reicht der normale?
Mhm.
Weil wenn du sagst 6 Stunden, dann ist es quasi 10 Euro.
Ja.
Das ist dann wie so ein Fitness-Ding, Lockvogelangebot. Ja. Im ersten Monat, so du zahlst halt einmal den Game Pass, vergisst den dann zu deabonnieren.
Klar.
Und hast dann 6 Stunden Call of Duty Spaß gehabt und dann,
ja.
Leute, vergesst nicht den Game Pass zu deabonnieren.
ja, und ich tue das. Ich vergesse das. Aber genau, was ich daran aber dann auch noch so bigger picture interessant finde, ist vielleicht, warum es nicht irgendwelche Drohnenmissionen gibt oder so, ist, weil das eben ein Spiel sein soll, das keine Skandale hervorruft. Also es ist für mich, ich fand es ganz interessant, weil es gab so Call of Duties, die halt echt so Skandale hervorgerufen haben. Es gab ein Call of Duty, wo man an einem Terroranschlag in einem Flughafen beteiligt war. Ne? Das ist das berühmte No-Russian-Level, wo man quasi so eine False-Flag-Terror-Operation begeht, wo man Teil ist von einem Terroranschlag in einem Flughafen, wo man mit Maschinengewehr durch den Flughafen geht und auf Zivilisten schießt. Oder schießen kann, man muss nicht.
Ja.
Das hat richtige öffentliche Diskussionen aus, ne, so Killerspiel, aber halt im wahrsten Sinne des Wortes. Du bist Massenmörder in einem Terroranschlag. Und es gibt's halt hier sowas nicht. Ne? Also es gibt nicht irgendwie so richtig out there super krasse Sachen, die passieren. Das Krasseste, was passiert, sind die Folterszenen, die es immer wieder gibt. Hm. Das ist so geil.
Aber an dir, nicht du führst sie durch.
Doch, du und führst du, die natürlich. Durch. Das ist so geil. Also, es gibt ein ganz, ganz tolles Video von Jacob Geller zu den Folter-Szenen in Call of Duty. Das ist so ein YouTuber, der so Video-Essays macht. Der dann aufzeigt, von wegen Call of Duty zeigt immer wieder, dass Folter ein effizientes Verhörmittel ist. Mhm. Ist es nicht, famously. Folter ist kein gutes Mittel, um Informationen aus Menschen rauszubekommen. Und in Call of Duty wird das immer dargestellt als doch. Und das ist absurd, weil es gibt so eine Szene, da gibt es, also in deinem CIA-Superteam gibt es so einen deutschen Hacker, Felix Neumann.
Natürlich.
Und der ist so,
Weiß Felix Neumann, nee, es gibt doch in der Game Study Bubble gibt es doch einen Felix, aber der heißt Zimmermann.
Ja.
Fast.
Und der ist auch da dabei. Der ist auch, der ist dein Games-History-Experte im Team. Genau, und Felix Neumann ist so, ich töte keine Menschen mehr, ich habe das gemacht, aber jetzt nicht mehr, ich lehne Gewalt ab. Und später gibt es dann so eine Szene, wo er sieht, wie jemand gefoltert wird. Und dann ist er, dann dreht er durch und ist so, ja, das lasse ich nicht auf mir sitzen. So, das sind schlechte Leute, die ich stoppen muss. Und so, okay, ja, kann man so sehen. Und später ist er völlig okay damit, dass man wieder andere Leute foltert. Und sagt nichts. Und es ist dann so, Leute, das ist so komisch. Es ist so, warum seid ihr so besessen mit Folter? Und darüber redet irgendwie kaum jemand außer Jacob Geller auf YouTube. Es ist ganz, ganz komisch. Verlinken wir euch gerne das Video in den Shownotes. Aber ja, und ich glaube aber letztendlich soll dieses Black Ops 6 einfach ein unschuldiger in Anführungszeichen Sommer-Blockbuster oder Herbst-Blockbuster sein, so wie so ein Jason Statham-Film.
Ja? Aber wie absurd das auch ist, ne, das zu sagen, dass wir ein Spiel, in dem Folter propagiert wird, als politisch glattgewaschen empfinden. Mhm. What the fuck?
Ich glaube, und das ist, glaube ich, auch so eine Sache, die Call of Duty gemacht hat, weil es über die Jahre so viel Folterszenen gezeigt hat, wo man dann denkt, naja, aber komm, wenn du jemanden an einen Stuhl fesselst und ihm die Fresse polierst, damit er dir endlich sagen soll, wo die bösen Terroristen sind, das ist ja keine Folter.
Ja, ja, ja,
das ist ja jetzt nicht Zähne ziehen und Elektroschocken oder was auch immer. Ja, komm, das ist doch einfach nur Enhanced Verhörtechniken oder so, wie man so schön sagt. Oh Gott, das ist so ein bisschen, das ist düster. Hm. Das ist echt düster und das kommt auch da vor. Hm. Aber ansonsten, ja, was für ein tolles Spiel. Nein, das ist.
Ich bin ein bisschen entsetzt. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen entsetzt. Jetzt hast du schon wieder so viel dafür, dass ihr erzählt, kann ich da noch guten gewissen Spaß dran haben?
Weiß nicht,
das
musst du mit dir ausmachen.
Schreibt uns in die Kommentare.
Ja, genau, schreibt uns mal in die Kommentare. Ja, Call of Duty Black Ops 6, ein interessantes Spiel. Mhm. Spielerisch.
Mhm. Okay. Gut.
Gut.
Nun zu etwas völlig anderem?
Lass uns kurz auf unser Steady Goal schauen.
Kurz auf unser Steady Goal, ja, das muss ich kurz. Der Balken im Blog wird sich vielleicht verändert haben, wenn die Folge erscheint. Weil ich muss noch meine Steuererklärung machen.
Geil.
So, der sagt, 104% von 249 Euro im Monat erreicht. Und da muss ich ja zusagen, Thomas hat per Direktüberweisung überwiesen. Mhm. Und zwar 20 Euro, das, was auf Steady sozusagen das große Paket wäre. Und ich dachte, das war so ein einmaliges, ich will euch so ein bisschen schubsen. Das kam jetzt aber nochmal. Ich muss mal fragen, ob das sozusagen jetzt monatlich ist oder was. Okay. Also es ist noch mehr. Wir sind jetzt also, mein Gehirn will sofort immer sagen, ja, Steady, aber Gebühren, bla bla bla. Egal, wir sind über das Ziel. Vielen Dank. Vielen Dank, ihr Lieben.
Ja, das ist super, super cool. Was bedeutet das? Unser Ziel war, wir wollen einmal im Quartal nochmal so einen Bonus-Podcast machen, Bonus-Folgen. Die sind aber für alle verfügbar.
Ja.
So, das ist einfach nach eine Bonusfolge für alle verfügbar. Und wir sind gerade noch so ein bisschen, also das, wir machen jetzt quasi jetzt in diesem letzten Quartal des Jahres dann eben noch diese eine Bonusfolge.
Ja.
Da freue ich mich sehr drauf. Wir sind aber gerade noch so ein bisschen dran an der Themenfindung.
Genau.
Ich dachte so, es könnte sowas ganz Plauderiges sein, also irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas über unsere Lieblingsspiele aller Zeiten oder sowas, irgendwie sowas ganz Gemütliches, ja, wo man sich so...
Meint die Leute schon, die wollen schon wieder was über Dead Cells? Entschuldigung.
Ich Ich weiß nicht, wann du bei Indie-Fresse viel über Dead Cells geredet hast. Also vielleicht redest du in deinem Umfeld viel über Dead Cells. Ich muss sagen, ich habe das Gefühl, du hast mir nicht mal viel über Dead Cells erzählt. Ich würde total gerne von dir mehr über Dead Cells hören, weil das ein Spiel ist, wo ich nicht so reingekommen bin. Aber ich würde das gerne mit dir besprechen. Ich würde gerne über Dead Cells sprechen. Wir könnten aber natürlich was viel Journalistischeres machen.
Ja.
Wir könnten natürlich coole Leute einladen oder einen coolen Leut.
Ja.
Und mit diesem Menschen über irgendwas sprechen.
Mit Nina Kiel über Baldur's Gate.
Mit Nina Kiel 7 Stunden lang darüber, warum es schön ist, Karlak aus Baldur's Gate zu romancen.
Ja.
Oder weiß nicht. Wir haben da so eine Reihe von Leuten, mit denen wir super gerne irgendwie so Gespräche führen wollen. Lange Rede, kurzer Sinn. Vielleicht habt ihr Meinungen dazu.
Ja.
Sagt uns Bescheid, weil wir sind da so, wir haben da Bock auf alles prinzipiell, habe ich das Gefühl.
Ja, genau. Also wir wollen dieses Jahr auf jeden Fall noch eine Folge machen. Wie es so ist, wenn man von sowas total überrascht wird. Ich glaube, mega aufwendig schaffen wir nicht mehr. Also wenn euch jetzt ein 1,5-stündiges Feature über die Rolle von Stecknadeln in Computerspielen wünscht,
schwierig. Markus, die sagen das jetzt.
Natürlich sagen die das jetzt. Aber jetzt ist es kanalisiert.
Okay.
Und wir können dann sagen, wir haben es ja gesagt.
Ja.
Anyways. Die andere Frage, die wir an euch, liebe Hörerinnen, auch noch haben, ist die Feed-Frage.
Mhm.
Weil ich hatte schon einmal eine Extra-Folge, kann man über deren Qualität meiner Interviewführung diskutieren. Danach hatten wir einen massiven Hörerinneinbruch.
Oh Gott.
Und vielleicht lag das aber auch nur daran, dass Leute einfach ihre Feeds marketieren. Anyways, die Frage, die wir an euch haben, ist aber, also es wird irgendwie einen Feed geben, wo alles drin ist. Aber trotzdem würde interessieren, sozusagen, habt ihr ein Bedürfnis nach, wir machen einen extra Feed für die Bonusfolgen. Dieses Feed soll auf jeden Fall das Feed bleiben, wo nur die klassischen Indie-Fressen-Folgen kommen. Sollen wir das hier mit reinwerfen und das anders auftrennen? Also das Ding ist sozusagen, die Software, mit der wir arbeiten, es ist ein bisschen Aufwand, mehrere Podcast-Feeds anzubieten, würden das aber machen, wenn es ein starkes Bedürfnis dafür gibt. Wenn ihr allerdings in der Mehrzahl sagt, nee, immer alles, einfach alles sozusagen, im Zweifel lasse ich die eine Folge aus, aber es stört mich nicht, wenn ihr auftaucht. Also heißt, nochmal anders, einfacher formuliert, ich denke gerade laut, das war ein Fehler, wäre es für euch ein Problem, wenn jetzt einmal pro 3 Monate eine Folge in diesem Feed auftaucht, die nicht klassisch in die Fresse ist.
Mhm.
Genau. Und da wären vor allen Dingen, möchte ich vor allen Dingen die Leute fragen, die sich denken, ja, das können andere machen. Weil ich habe das Gefühl, wir haben so um die 1000 HörerInnen und darunter einige wenige, die gerne kommentieren, was uns auch immer sehr freut. Aber uns interessiert auch die Meinung der stillen Mehrheit.
Oh. Ja, genau, so sieht's aus. Also ich glaube, es ist kein Problem. Oder mich würde es als Podcast-Hörer nicht stören, so bei anderen Podcasts. Ich verpasse dann eher so Bonusfolgen bei Podcasts, die ich supporte. Mhm. Und dann bin dann so, da gab's was, weil das in einem anderen Feed ist. Aber genau, deswegen, ja, sagt einfach Bescheid. Und ansonsten, Kommentare. Es gab Kommentare zu unserer letzten Folge. Ein Vorwurf, dem du dich stellen musst, Markus.
Was?
Wie würdest du den Namen aussprechen von der Prinzessin aus dem Spiel mit diesem Elfenjungen?
Es war eine Nachfrage und jetzt ist es schon ein Vorwurf.
Es ist das Tribunal.
Das Tribunal, weil ich nicht Zelda gesagt habe, sondern Zelda.
Ja.
Ey, Leute, ich bin im Osten aufgewachsen. Wir hatten damals nichts. Das ist Quatsch. Zelda habe ich gespielt nach der Wende. Aber trotzdem ist es so, ich bin deutscher Muttersprachler und als ich angefangen habe, Zelda zu spielen, war ich weit davon entfernt, irgendwie Fremdsprachen so flüssig zu beherrschen und die Diskussion, was ist der Originaltitel, ist also weit davon entfernt. Ich bin einfach, für mich war es einfach immer Zelda.
Ja.
Also die Spielreihe war immer Zelda, deswegen habe ich das so im Wortschatz übernommen. Und ja, heutzutage sagen manche Menschen Zelda. Was ich glaube, aber eher die englische Aussprache ist. Oder?
Es ist die englische Aussprache, aber ich habe das Gefühl, das hat sich verändert.
Und eigentlich gibt es ja noch eine japanische.
Aha. Wie ist die?
Das weiß ich nicht.
Okay.
Aber es ist ja original japanisch.
Ja.
Und sozusagen zu sagen, du darfst nicht Zelda sagen, sondern musst Zelda sagen.
Ich glaube im Japanischen, ich würde sagen, es ist auch ein weiches Z.
Bestimmt.
Aber was ich interessant finde, ist, dass sich das verändert hat, weil ich habe früher als Kind, glaube ich, auch immer Zelda gesagt. Mhm. Und um mir doch mal die Blöße zu geben, mein Aussprachefehl war, es gab mal, so eines der ersten Videospiele, die ich gespielt habe, war das Jump'n'Run Jazz Jackrabbit von Epic Mega Games. Mhm. Plattformer mit einem grünen Hasen auf einem Hover-Skateboard mit einem Laserblaster, der gegen Schildkröten kämpft. Ein sehr, sehr cooles Spiel. Und den habe ich als Kind Jatz genannt.
Jatz.
Weil ich nicht wusste, wie man Jazz ausspricht. Ja, woher soll ich das wissen?
Auf jeden Fall. MXK hat sich daran gestört. Er ist irritiert, hat er auf Mastodon geschrieben. Und Peter hat aber vor allen Dingen gefragt, liebe HörerInnen, also beziehungsweise Peters Kind hat gefragt, wie wird das jetzt eigentlich ausgesprochen? Und Peter dachte, hey, also auch auf Mastodon, wäre doch eine lustige Idee, wenn ihr mal eine Umfrage macht. Also, liebe HörerInnen, Zelda oder Zelda?
Ja.
Und zwar nicht, wenn ihr jetzt sozusagen da so rationalisiert, reflektiert drüber nachdenkt, wie man es richtig machen müsste, sondern wie eure Alltagsaussprache. Wie ist die? Mhm. Seid mal ganz ehrlich.
Geht mal in euch.
Geht mal in euch.
Ja.
Lass mal gucken.
In sich gegangen ist auch Watson. Nämlich, wir hatten ja letzte Folge über Neva und ein bisschen auch über Gris geredet. Mhm. Und Watson hat ein total schönes Interpretationsangebot gemacht über Neva. Ja. Soll ich einfach vorlesen?
Also man kann ja kurz erzählen. Neva, das Spiel könnt ihr letzte Folge hören, aber es geht im Prinzip um eine humanoide Gestalt, die einen großen Wolf hatte, der stirbt und dann musste sie sich um das Junge kümmern. Mhm. Und wir haben gerätselt, was ist das? Die Spielermacher sagen, es ist ein Dead Game. Und wir so, hä, wie geht das zusammen?
Und Watson schreibt, der große Wolf ist das Ich des Vaters, aus dem das Jungtier hervorgeht und das er aufgeben muss, um sich voll und ganz dem Neuen zu widmen.
Ich weiß nicht.
Ich bin so, makes you think.
Ja, genau, aber ich glaube, also meine These wäre, man könnte möglicherweise Dinge aus dieser Hypothese ableiten, ich würde aber meine linke Socke, die mir heute Morgen kaputt gegangen ist, darauf verwetten, dass es nicht die Absicht war.
Mhm. Okay. Ja, nee, ich finde, es bietet sich auf jeden Fall an für so vielschichtige Interpretationen dieses Spiel, weil es hat sowas Mystisches, Offenes, sehr Metaphorisches und so. Das finde ich total schön eigentlich, dass das so ein Spiel ist, das dazu einlädt, sich solche Gedanken zu machen. Außerdem hat Watson auch noch geschrieben
sagen, jetzt wo ich darüber nachdenke, vielleicht noch anders, vielleicht ist es eher der Übergang, vielleicht ist der große Wolf tatsächlich nicht das Ich der menschlichen Figur, sondern die Eltern der menschlichen Figur. Weil wenn man Kinder großzieht, gibt es einen Moment, also man ist ja selber, solange die eigenen Eltern leben, ist man ja selber immer Kind dieser Eltern auch. Mhm. Ich glaube, es gibt ganz wenige Menschen, die sich komplett davon lösen können. Mhm. Und es gibt, also gerade wenn Eltern sterben, und man eigene Kinder hat, gibt es so einen Moment des Übergangs, wo man selber nicht mehr Kind ist, sondern Eltern für jemand anders. Mm. Manchmal gibt es eine Gleichzeitigkeit davon, aber oft hat es auch was damit zu tun. Vielleicht auch das.
Ja, naja, weil meine Neva auch tatsächlich dann, ne, du hast am Anfang dieses kleine Jungtier, um das du dich kümmern musst und das beschützt werden muss vor der schrecklichen Welt und von schlimmen Schattenmonstern.
Und du hast ganz am Anfang vor allem den großen Wolf.
Ja, ja, genau, der dich auch beschützt.
Genau.
Ja, und dann bist du alleine für das. Ja, 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 da ist was. Ja. Da ist was. Genau, und dann hat Watson noch über Gris geschrieben, weil wir hatten Gris nur irgendwie ganz kurz gestreift, weil ich war so, hab's nicht gespielt. Ich glaube, ich hab's mir mal gekauft fürs iPhone und dann nie angemacht. Ja. Und du warst auch nicht mehr so firm von wegen, was ist da passiert? Und Watson meinte, ja, es geht da viel um Trauer und aber auch um Depressionen, dass das ein schönes Spiel ist, das einen da sehr abholen kann. Mhm. Und das finde ich da auch nochmal eine Empfehlung, da nochmal reinzuschauen. Also vielen, vielen Dank für die anregenden Kommentare.
Yes.
Und damit sind wir, glaube ich, auch am Ende dieser Folge angekommen. Ja.
Wir können auch fragen, wie genervt werdet ihr, wenn wir bald wieder ein neues Ziel ausgeben?
Du, ich glaube, ich werde nicht genervt. Aber ja. ich bin auch.
Du sitzt auch auf der anderen Seite.
Ich sitze auch auf der anderen Seite. Genau, ich beobachte nur interessiert den Befriedigungsbalken.
Ja.
Nächste Folge in 2 Wochen. Wir reden auf jeden Fall über Dragon Age Origins. Nein, Dragon Age,
The Veil Guard.
Wir spielen das beide gerade. Ich habe das jetzt eine ganze Weile gespielt. Ich habe immer noch nicht das Gefühl, dass ich da wirklich so endgültig was zu sagen könnte. Deswegen. Ja.
Also der Punkt ist sozusagen, du hast wie viele Stunden?
10 oder
genau,
so.
Ich auch, glaube ich, so grob. Und man spielt in dem Spiel einen Charakter,
ja,
der immer 2 Begleitcharaktere, ja, dabei hat, die aus einem Pool auswählen kann. Ja. Dieser Pool ist 7 Charaktere, ja, groß. Ich habe jetzt 4 nach 10 Stunden.
Aha. Mhm. Ja, ja, genau. Also, ich bin da gespannt, da noch mal weiter reinzuschauen. Und ich möchte in der nächsten Folge auch unbedingt über Slay the Princess sprechen.
Mhm.
Eine Visual Novel, die sehr cool ist und an der meine Freundin als Übersetzerin, Lektorin mitgearbeitet hat. Und also wenn ihr euch quasi darauf vorbereiten wollt.
Wenn ihr ausnahmsweise erstmal das, ja, Spiel spielt, ja, und dann, ja, hören wollt, was, ja, wir dazu sagen, genau, um dann in die Kommentare schreiben zu hören, so ein Quatsch!
So ein Mist! Dann habt ihr jetzt wieder angedreht.
Dann habt, genau, ihr jetzt die Gelegenheit.
Genau, also es ist quasi, wenn ihr so daraus, wenn ihr in die Fresse so einen Buchclub machen wollt, ja, dann habt ihr hiermit die Gelegenheit.
Ja. Vielleicht wäre das ein neues Ziel. Wir machen so eine Art Buchclub,
einfach
wo abgestimmt werden kann, was gespielt wird. Ja, dann sprechen wir darüber.
Oh mein Gott. Wundervoll. Sehr gut. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank an unsere UnterstützerInnen, namentlich Toriam, Roland, Nikolai, Watson und Daniel.
Und vielleicht Thomas.
Also auf jeden Fall jetzt danke, Thomas, und vielleicht auch in alle Ewigkeiten.
Ja. Bis dann.
Bis dann. Ciao. Tschüss.